Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Durch die Bank. Und herzlich willkommen zu unserem nunmehr sechsten Open Finance Stammtisch, zu dem ich heute Professor Dr. Silke Finken von der International School of Management, Joris Hensen von der Deutschen Bank, Kai Wildwein von First Financial und als Special Guest nochmals Nicola Breyer begrüßen darf. Vielen Dank an euch, dass ihr heute dabei seid und es zeitlich einrichten konntet. Das Thema, dessen wir uns heute annehmen wollen, haben wir ja schon ziemlich lange in der Pipeline und frei nach dem Motto, worüber wir immer schon mal reden wollen, reden wir jetzt heute endlich mal darüber, nämlich darüber, wie andere Länder mit Open Finance umgehen und vielleicht sogar Vorbilder sein können. Daher meine Frage an euch, liebe Stammtischrunde, welches Land oder welche Entwicklung bewundert ihr momentan besonders und warum ist das so? Nicola, magst du starten?
Gerne. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich sehe, dass andere Länder ganz anders bewerten, was denn Open Finance leisten kann. Und ich würde gerne als erstes Beispiel die UK mir vornehmen, die sehr weit sind mit dem ganzen Thema insgesamt Open Data, die im Juni letzten Jahres ihre Smart Data Strategy oder ihren Smart Data Act verabschiedet haben, von dem Open Finance jetzt der erste Teilbereich ist, der nun jetzt vor ein oder knapp zwei Wochen veröffentlicht wurde, wie das Vorgehen sein soll. Und hier geht es ganz konkret darum, dass die UK Daten insgesamt auf ihre volkswirtschaftliche Rechnung geschrieben haben. Daten also einen ganz konkreten Mehrwert für die Volkswirtschaft beimessen und damit rechnen, dass durch die Smart Data Strategy ungefähr 3% mehr Profitabilität in die Volkswirtschaft gelangen. Und die Art des Rangehens ist einfach eine ganz andere, ist einfach, dass sie sich auch die ineffizientesten Prozesse in der Volkswirtschaft vornehmen, nämlich zum Beispiel den Hauskaufprozess. Und hier alle Teilnehmer anhand dieser Wertschöpfungskette zwingen, datenbezogen zu innovieren, um damit ein Riesenproblem. In England kann ein Hauskauf bis zu 18 Monaten dauern. Schreckliche Situation für alle Beteiligten. Und wenn es vergleicht, ich habe gehört, in Norwegen dauert sowas 2 Tage maximal. Da geht einfach ganz viel Effizienz verloren. Und das adressiert man, indem man sich wirklich sagt, wo sind denn die größten Effizienzkiller in unserer Volkswirtschaft? Und ich glaube, die EU geht halt nicht so daran. Vielleicht kann man sich daran vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Was Open Finance anbelangt, hat die UK ein bisschen den Vorteil, dass über die Zeit die Banken mit an den Tisch gekommen sind, die länger am Tisch sind und dass es jetzt darum geht, wie bringt man Open Finance zielgerichtet in den Markt? Wie lernt man aus den Themen, die bei Open Banking entstanden sind? Der Staat, die FCA und auch Technologieplayer sind hier immer sehr, sehr eng daran. Man arbeitet sehr praxisbezogen, auch anhand von Sandboxes. Die Sandbox der FCA wird mit Nvidia zusammen hergestellt und es gibt immer sehr klare Working-Gruppen mit Interessen von Fintechs, Staat und Industrieteilnehmer und Teilnehmerinnen. Und die Marschroute für UK, die ist jetzt relativ flott, nämlich 26 wird es Priorisierungen und Tests geben. Die ersten 2 Themen sind SME-Lending, also KMU-Kredite und dann das Thema Hypotheken. Und dann kommen alle anderen Datenkategorien. Das wird aber in der ganzen Zeit weiterlaufen. 27 wird das Framework stehen und 28 und bis 30 wird das Ganze dann skaliert, so bis dann alle Finanzprodukte im Markt durch API-Schnittstellen verfügbar sind. Und das finde ich klar und ambitioniert. Und deswegen glaube ich, dass sich die EU, die sicherlich ein paar andere Voraussetzungen hat, aber daran ein Beispiel nehmen kann.
Ja, Nicola, im UK finde ich auch ein gutes Beispiel in der Konstellation. Denn wenn wir uns mit dem Thema Open Finance in Summe beschäftigen, ist das bei uns eigentlich immer der Markt, wo wir relativ schnell hinschauen, aber auch in die skandinavischen Länder. Wir gucken ja immer von der Perspektive auch ERP-System mit drauf und sehen da einen unfassbaren Fortschritt im Vergleich zu Deutschland. Joris weiß es, dreht wahrscheinlich gleich die Augen, aber mein Lieblingsprozess in Deutschland ist ja da der KYC-Prozess. Aber ich denke auch Hauskauf ist mit Sicherheit ein Thema, was gut digitalisiert und optimiert werden kann in dem Zusammenhang. Insofern finde ich das UK-Beispiel von dir klasse, weil aus meiner Sicht sind die Kollegen da schon wirklich einen ganz Schritt weiter.
Und Kai, das finde ich auch, also um daran anzuschließen, ich habe mich heute Morgen bei dieser UK-Sandbox mal angemeldet. Das kann ja jeder, also zumindest um sich anzuschauen, was da passiert. Und ich finde es auch deswegen spannend, weil das klingt jetzt so abstrakt erstmal vielleicht, so Sandbox, aber was heißt das? Da werden quasi Challenges ausgelobt, an denen man teilnehmen kann. Herausforderungen und Probleme, das heißt, man kann sich das halt auch so vorstellen, man hat sowas, jetzt hast du den KYC-Prozess als Beispiel, man könnte jetzt sich eine Challenge vorstellen, die man da draufstellt, Partner können sich bewerben und können Prototypen entwickeln. Und das Ganze ist halt super, weil sozusagen so Open Innovation-mäßig ein Problem zu Lösungen findet. Und zwar genau dort, wo es ein Need gibt, sehr fokussiert und dann hoffentlich auch eine Umsetzung stattfindet. Und deswegen finde ich dieses Sandbox-Prinzip auch sehr schön. Das Tech-Quartier will jetzt dasselbe hier in Frankfurt machen, dass man auch sozusagen in Deutschland Challenges hat, auch zum Beispiel zum Thema Open Finance, da sind sie gerade im Aufbau, basierend auf derselben Technologie und finde ich ganz spannend. Also ich kann nur jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und sich auf der FCA-Seite das mal so anzuschauen, um mal so ein Gefühl zu bekommen.
Ich habe es auch direkt mal geöffnet. Danke für den Tipp. Schaue ich mir auch mal an.
Ja, und es ist auch sehr schön beschrieben, ne? Also es geht auch sehr schnell. Also es gibt da andere Beispiele, wo es, glaube ich, viel abstrakter wäre. Also sehr gut. Auch ganz viele Testdaten wirst du da finden. Millionen Datensätze, mit denen man arbeiten kann. Die stehen dann zentralisiert für alle zur Verfügung. Das Tolle ist jetzt natürlich an diesem Sandbox-Beispiel, dass es sehr übergreifend gedacht ist, ne? Das finde ich charmant aus Sicht des Kunden natürlich, da möglichst breite Lösungen zu bekommen.
Ja, super Tipp, denke ich, auch für alle Hörenden, die sich noch nie auf der Seite getummelt haben. Nicola, ich glaube, du hast aber noch ein Beispiel.
Ich könnte auch über die UK, glaube ich, sehr, sehr lange sprechen. Da können wir auch sehr viel tiefer gehen. Aber lass uns mal ein bisschen in den Mittleren Osten gehen und die Emirate nehmen. Und die Emirate haben einen Ansatz gewählt, den ich ganz spannend finde. Nicht nur, dass sie eine Open Finance Regulierung oder eine Open Banking, die sich dann weiterhin in Open Finance Regulierung entwickeln soll, gewählt haben. Sie haben auch den Ansatz gewählt, dass sie einen zentralen TPP, also einen Aggregator aus zentraler Hand anbieten. Das heißt, die Banken schließen sich an diesen Aggregator an und lizenzierte Teilnehmer, Marktteilnehmer können dann mit Kundenconsent Daten konsumieren. Das heißt, das hat man mal nicht der Marktwirtschaft überlassen, sondern hat das zentralisiert. Finde ich grundlegend mal einen anderen Ansatz. Was ich aber noch spannender finde, ist, dass es eine Trusted Brand gibt, um dieses ganze Thema Open Banking herum, die auf Arabisch kommuniziert und auch richtig in die Masse getragen wird, das Vertrauen in dieses Datenteilen fördern soll. Das heißt, es ist wirklich eine Consumer Brand sozusagen, die über verschiedene Kampagnen dann in die Bevölkerung reingetragen wird. Auch nochmal ein spannender Ansatz, der anders ist als das, was wir bis jetzt gesehen haben.
Wäre das etwas, was in Europa überhaupt denkbar wäre, aus eurer Sicht?
Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Das ist ja wirklich ein komplett anderer Ansatz im Vergleich zur freien Marktwirtschaft, wo man ja genau das unterbinden will. Aber wenn man Open Finance und die Adaption der Services mal betrachtet, was ja die größte Challenge aus meiner Perspektive ist bei dem ganzen Thema, die zu fördern, unterstützt so ein Verfahren natürlich maßgeblich. Aber ich glaube, das wird aus politischen Gründen bei uns vom Vorgehen insgesamt eher scheitern.
Wir haben diese politische Komponente natürlich überall und insbesondere auch in der EU. Ich wünschte mir aber manchmal ein bisschen auch bei den Initiativen, die jetzt kommen, geht über Open Finance hinaus, aber auch zum digitalen Euro, zu anderen Themen. Überlassen wir das halt oft der Marktwirtschaft, dann haben wir manchmal Bankkonsortien, die sich zu Sachen zusammenschließen. Das Ganze wird oftmals governance-mäßig ziemlich behäbig und das Ganze kommt dann aber auch nicht von Anfang bis Ende durchdacht beim Endkunden an. Und manchmal überlege ich mir, wenn wir die digitale ID haben oder Initiativen, die eben wirklich über Europa hinweg kommen, ob man nicht dann auch kommunikativ und budgetär das mitplanen muss, dass das ja auch beim Endkunden, beim Menschen, beim Bürger ankommen muss, dass die Menschen dann auch wissen, hey, das ist, kommt von staatlicher Seite, dem kann ich vertrauen, das ist was Gutes, das kann ich machen und warum. Ich finde das nicht schlecht, sich da wirklich zu überlegen, wie gehen Menschen mit Datenteilen um, was motiviert die, was triggert die. Deswegen finde ich diese Consumer Brand sehr, sehr spannend.
Ja, absolut. Vor allem, wenn man jetzt mal wirklich betrachtet, dass die freie Marktwirtschaft, wenn man sie jetzt mal frei betitelt in der Konstellation, tatsächlich eher behindert. Und wir hatten es in anderen Folgen ja auch schon oft darüber gehabt. Die Regulatorik ist ja eigentlich so der Schützer auch der Banken und schafft ja gleichzeitig eine extrem hohe Markteintrittsbarriere. Weshalb die Innovation, glaube ich, allein aus dem Grunde dann scheitert, dass jetzt einfach mal ein Dritter da reinkommt und das Geschäftsmodell auf links dreht, ist ja schon gesichert durch die Regulatorik. Deswegen funktioniert eigentlich das Prinzip der freien Marktwirtschaft gar nicht so sauber.
Vielleicht noch als kleine Ergänzung einfach nur ein paar Länder aufgezählt. Saudi-Arabien hat eine Open Banking Regulatorik. Der Oman beschäftigt sich mit Banking Regulatorik. Verschiedene afrikanische Länder wie Kenia, Nigeria und Südafrika sind dabei, die Regulierung einzuführen. Andere Länder in Afrika wie Ghana, Ruanda, Ägypten und Uganda sind dabei, die Regulatorik zu konzipieren. Ich habe gehört, dass auch Marokko demnächst eine Open Banking und Open Finance Regulierung in einem gedacht angeht. Wird. Das heißt, wir haben große Wirtschaftsräume oder Länder in großen Wirtschaftsräumen, die alle proaktiv an solch einer Regulierung arbeiten. Und wir haben in der EU möglicherweise irgendwann den einzigen Wirtschaftsraum, der eben solche Regulatorik nicht konsequent nach vorne treibt. Und das gibt mir ein bisschen zu denken als sehr begeisterte Europäerin.
Absolut. Joris, du hast uns auch noch ein Beispiel mitgebracht aus einem nicht-europäischen Land. Schieß doch mal los.
Ja, das hatten wir auch gerade, das Stichwort großer Wirtschaftsraum. Und das passt, glaube ich, ganz gut, zum Beispiel Indien. Ich fahre ja jedes Jahr nach Indien und habe da immer zu tun. Und vor schon wieder einige Jahre her ist so eine kleine Revolution passiert dort und mir war erst gar nicht klar, was dort passiert. Es wurde nämlich zentral das Bargeld erstmal eingezogen und neue Geldscheine ausgegeben und zeitgleich zu diesem ganzen Prozess biometrische IDs vergeben. Man hatte damals nämlich noch so das Thema, dass viele Leute gar keinen Ausweis hatten und Bargeld war das einzige Zahlungsmittel. Und wenn man heute nach Indien fährt, kann man an jedem kleinen Straßenstand mit einem QR-Code elektronisch bezahlen. Aber was ich jetzt erst später realisiert habe und auch so in Richtung zu unserem Thema Open Finance ist, dass sich eigentlich eine kleine Revolution abgespielt hat, weil man hat etwas eingeführt, was so als digitale öffentliche Infrastruktur oder auch India-Stack bezeichnet wird. Und zwar hat man eine zentrale Infrastruktur aufgebaut, die aus Identität, das nennt sich Aadhaar dort, Zahlung heißt UPI und Datenkontrolle besteht. Und ins Leben gerufen hat es die Reserve Bank of India, aber es wurde sogar eine Non-Profit-Organisation sozusagen als Dachorganisation für das Ganze gebaut. Was hat man dann gemacht? Man hat diese biometrische Identität aufgebaut, um eKYC zu ermöglichen, sozusagen so als das Rückgrat der ganzen Infrastruktur. Man hat es, um diese Relevanz im Alltäglichen zu haben, um die Zahlungsinfrastruktur ergänzt, also dieses UPI. Ich habe da so Zahlen gefunden, dass am August irgendwie zum Beispiel letzten Jahres 20 Milliarden Transaktionen drüber gegangen sind. Da können sich alle Firmen andocken. Es gibt dann da so Spieler wie zum Beispiel Paytm, die können das nutzen und du kannst jetzt dadurch wirklich überall bezahlen, auch sogar so technische Hürden, wie dass halt nicht jeder in Indien ein Smartphone hat, sondern noch eins mit Tasten zum Beispiel nutzt und dass dafür Lösungen gefunden werden. Man hat es halt dann damit geschafft, dass das ein großes Zahlungsmittel ist und Bargeld nicht mehr so eine Rolle spielt. Ja, jetzt darauf aufbauen, entstehen natürlich viele Daten. Man hat da etwas, was ich auch ja Account Aggregator nennt. Ich finde es ganz interessant, weil es sozusagen wie so eine Rohrpost ist. Also die Daten können weitergegeben werden. Der Kunde kann sie in einem Zusammenhang nutzen, aber sie werden bei einem Anbieter selbst nicht ausgelesen. Ja, also die Daten sind verschlüsselt. Das Ganze führt jetzt dazu, dass man jetzt an Erweiterungen denkt. Also zum Beispiel der Kreditprozess wird jetzt um dieses Account Aggregation und die Daten aus dem UPI-Prozess insofern ausgebaut, als dass diese Daten dann zum Beispiel für einen Kioskbesitzer genutzt werden können, einen Kreditantrag ohne Papier zu machen. Und ich finde das super interessant, weil wir so dieses Element drin haben. Es ist eine zentrale Infrastruktur, die kann genutzt werden von Softwareanbietern. Das, was sie darauf machen können, ist allerdings, was die Daten angeht, dann beschränkt. Das heißt, sie müssen Services drumherum anbieten. Das ist auch entstanden. Also diese Wallets zum Beispiel, mit denen man bezahlt, die haben dann ganz viele andere Dinge, wo der Kunde sozusagen in so ein Ökosystem reingezogen wird und die er nutzen kann. Und interessanterweise fängt man jetzt auch an, dieses Modell zu exportieren. Also ich habe hier gefunden, Singapur zum Beispiel als ein möglicher Kunde. Das fand ich ganz interessant, weil man so sagen könnte, dass die Infrastruktur die Standards der Zukunft baut. Ja, und man halt dafür Sorge trägt, dass es halt nicht so eine Fragmentierung von Standards gibt, sondern dass es diese verlässlichen Rails gibt und man sich als Unternehmen eher darauf fokussiert, welche Produkte ich da drauf baue.
Ist das denn in dem Beispiel auch so, wie eben in Nicolas Beispiel von den Emiraten, dass das Ganze staatlich getrieben ist?
Urheber ist die Reserve Bank of India und die Indian Banks Association. Die haben diese Organisation ins Leben gerufen, die das dann letztendlich aufgebaut hat. Interessanterweise findet man auch dort eine Sandbox im Vergleich zu der UK-Sandbox. Allerdings eine ganz lustige Seite mit voller Information. Man findet erstmal gar nichts außer Antragsformulare. Fand ich auch ganz spannend, so die beiden Welten im Vergleich zu sehen.
Aber wahrscheinlich eine ganz andere Motivation dahinter, ne? Das ins Leben zu rufen. Vor allem, wenn man sich jetzt mal den indischen Markt aus Historie her betrachtet. Also eine meiner besten Freunde ist auch lange durch Indien gereist und hat da so ein bisschen erzählt. Ist ja extrem bargeldlastig, was du ja auch schon erzählt hast. Und ich glaube, viel Bankgeschäft funktioniert ja primär außerhalb des regulierten Bereiches in bestimmten Teilen. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass ein Großteil der Motivation war, einfach mehr von diesem Wirtschaftszweig in ein öffentliches System zu transferieren.
Ja, ist bestimmt auch ein Effekt, ne? Also offiziell findest du dann so Sachen, dass es darum geht, zu einer präsenzlosen, papierlosen und bargeldlosen Wirtschaft zu kommen. Und es hat natürlich aber auch den Seiteneffekt, dass finanzielle Inklusion damit drin steckt, weil viele, die jetzt auch gar keine Identität hatten, auch kein Bankkonto hatten. Und du hast gerade vor allem im ländlichen Bereich viele Leute, die abgehängt sind. Und das ist jetzt natürlich der Charme des Ganzen.
Also ich meinte das auch gar nicht negativ, aber es ist interessant zu schauen, wenn es von den Banken initiiert würde, also eher stärker aus dem Banking heraus als gefühlt aus dem staatlichen heraus, auch wenn das vielleicht dann dort ein bisschen stärker Hand in Hand geht, wäre das ja eigentlich ein Thema, was jetzt primär den Fiskus in Deutschland treiben würde, als jetzt die Banken nur mal so vom Status quo her gedacht.
Ne? Stimmt, es ist auf jeden Fall gut, wenn es so eine starke Motivation gibt, so etwas einzuführen. Das andere, was so für mich drinsteckt, ist auch die Wichtigkeit der Infrastruktur und der Technologie, die, glaube ich, manchmal so ein bisschen unterschätzt wird. Weil, also wir hatten ja schon mal in einem der vorhergehenden Podcasts, denke ich, dieses Beispiel mit dem europäischen Projekt FAME, wo so von der Europäischen Union auch so eine Datenarchitektur und so ein föderierter Marktplatzarchitektur gefördert wird. Sowas ist, wenn ich mir dieses Beispiel aus Indien anschaue, immens wichtig, dass es eine solide Basis für gute Produkte gibt und du halt nicht bei jeder Bank dann zum Beispiel eine andere API vorfindest, sondern dann halt einen übergreifenden Standard hast, auf den du dich verlassen kannst, ja, der dir auch eine Datenqualität über Institute hinweg bietet.
Ja, das wird ein Riesentreiber sein.
Was du ansprichst, Kai, ist absolut richtig. Ich glaube, dass jeder einzelne dieser Länder, die wir gerade angesprochen haben, eine ganz klare Agenda haben, wie auch immer sie sein mag. Und diese ganz klare Agenda, die ist in der EU ein bisschen zu vermissen, weil so auch nicht kommuniziert wird. Es wird nicht kommuniziert, wir wollen das und das erreichen. Man redet nicht über KPIs und damit haben wir hier eine höchst politische Diskussion. Und die Frage ist natürlich, kriegt man 27 Länder an einen Tisch? Ne? Ich glaube nur, dass wir halt leicht vergessen haben, über die wirklichen Effekte von solcher Finanzdateninfrastruktur zu sprechen und auch da mal wirkliche Zahlen zu hinterlegen und dann eine Messbarkeit auch rauszubringen, was man sich denn von solch einer Regulatorik auch europaübergreifend erhofft. Und wir haben jetzt die Märkte, die eben diese Agenda haben und, sage ich mal, sowas aufgrund ihrer Staatlichkeit durchziehen können, die uns halt überholen. Und wenn ich mir angucke, dass die Bank of International Settlements halt so ein Programm hat, jetzt Interoperabilität zwischen diesen Open Banking und insbesondere Open Finance Programm herzustellen, damit man dann auch irgendwann diese Daten austauschen kann. Da sitzen wir einfach nicht am Tisch als Europa, als EU. Und das gibt mir schon zu denken und ich frage mich manchmal, wie wir diesen Dialog vielleicht doch noch etwas verändern können.
Ja, aber ich unterstelle jetzt mal, aber da dürfte mir eine widersprechen, dass die größten regulatorischen Themen, die getrieben werden, und da zähle ich jetzt auch mal den E-Euro mit dazu, das einzige politische Interesse haben, dass keine Steuerhinterziehung passiert, was ja grundsätzlich legitim ist, aber jetzt nicht unbedingt der Innovationstreiber.
Also ich fände es, wenn ich jetzt so auf Zukunftsfähigkeit schaue, fände ich das eigentlich ein schönes Ansinnen, in Europa auch sowas zu einem Ziel zu machen und Open Finance auch als möglichen Wegbereiter oder die Grundlagen, die man für Open Finance schafft, auch als möglichen Wegbereiter zu sowas zu sehen. Weil das Ganze ja auch, wenn man sich jetzt das Beispiel wieder Indien anschaut, auch über Industrien hinweg dann als Grundlage genutzt werden kann und sukzessive ausgebaut werden könnte.
Nee, ich fand nur den Effizienzgedanken aus England immer noch sehr, sehr spannend, um zu sagen, man erhofft sich eben ganz klar Prozessoptimierung und damit Effizienzgewinne für die Volkswirtschaft. Das finde ich für die entwickelte Welt, die vermeintlich digitaler sein sollte, einen sehr spannenden Ansatz. Und ich fände da, dass da Experten, Volkswirte da mal raufgucken, wie sich das für die EU ergeben könnte. Das fände ich einen sehr spannenden Ansatz.
Was ich gern noch als Aspekt mit reinbringen würde, ist, wir haben jetzt über Regulatorik gesprochen, wir haben über Infrastruktur, über Technologie gesprochen. Es kommt ja noch ein weiterer Faktor hinzu und das ging mir jetzt eben nochmal durch den Kopf, Joris, als du sagtest, in Indien wurde ja lange wirklich auch nur mit Bargeld bezahlt. Was ja auch nötig ist, was es ja auch braucht für Open Finance, ist ein bestimmtes Mindset der Kundinnen und Kunden, ja, der Firmenkunden, der Privatkunden. Und da haben wir ja auch tatsächlich ja immer noch die Verfechter des Bargeldes, die zwar immer weniger werden, meiner Meinung nach, oder glaube ich nicht nur meiner Meinung nach, sondern es ist so, aber haben diese Länder möglicherweise auch durch Kampagnen da vielleicht auch so ein Umdenken in der Bevölkerung erreicht? Wisst ihr da was drüber?
Also erstmal sind diese Märkte ja alle mobile first. Das heißt, zum Teil in Afrika ist digitales Banking gar nicht erst auf den Computer gegangen, weil Computer zu teuer, sondern über Low-Cost-Versionen von Smartphones. Und darüber haben sich, wie zum Beispiel in Ruanda, mir überhaupt erstmal der Bank Bankmarkt demokratisiert, sodass viel mehr Menschen Zugang zu Zahlungs- und Bankdienstleistungen bekommen haben. Und damit bist du auf deinem Telefon. Und wir wissen ja, dass Menschen übers Telefon und in sozialen Netzwerken und so weiter Daten freiwillig teilen und sich mit ihrem Telefon auch sicher fühlen. Vielleicht ist diese Akzeptanz durch den hohen Nutzen, der mit Sprunginnovation in diesen Ländern entstanden ist, lässt diese Fragen so gar nicht zu. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir eigentlich im Prinzip das andere Mindset haben, weil wir den Luxus haben, dieses Mindset haben zu können, glaube ich. Und dann haben wir historisch aber auch ein westeuropäisches Daten- und Datenschutz-Mindset, was anderen Teilen der Welt nicht entspricht. Das ist seit den späten 90ern, seit es ums Internet geht, verfolge ich diese Datenteilen-Diskussion in Europa. Das können zum Teil andere Länder und Regionen einfach überhaupt nicht verstehen. Nicht, dass ich sage, dass es falsch ist, sich auch sehr klar darüber Gedanken zu machen, wer über welche Daten verfügt. Mein Argument ist immer, man sollte wissen, welchen Wert diese Daten haben und diesen Wert dann auch monetarisieren können. Und dazu meine ich auch den Menschen selber. Aber ich glaube, dass da einfach ein ganz anderer Zugang dazu besteht.
Ich glaube, wenn du dir jetzt Indien anschaust, dann hast du natürlich viele Mobilnutzer, aber fairerweise wahrscheinlich dann auch viele, die jetzt dieses Account Aggregation oder mit diesen Datenteilen auch nicht so viel anfangen können. Also würde ich annehmen, dass du auch dort eine etwas aufgeklärtere Zahl von Menschen hast, die das dann wahrscheinlich aktiver nutzen. Aber es wäre vielleicht auch ein spannender Punkt, ob man halt mehr in solche Aufklärungen investieren müsste, auch zentral, damit das verstanden wird. Ne? Auch wenn du dir jetzt die Open Finance Debatte anschaust oder was kann ich denn mit meinen Daten tun? Warum ist es wichtig oder warum ist es auch sensibel, die zu teilen? Ne? Und sowas. Weil wo du in Indien natürlich landest jetzt, ist auch bei dem Punkt, dass deine Zahlungsdaten sind ja unwiderruflich, die werden dann in so einem Kreditentscheidungsprozess verwendet und die sind ja immer da, ne?
Ich glaube nur, dass wir halt auch eine Entwicklung haben, die das alles überholt. In den USA, wo du kein GDPR hast in dem Sinne und keine Open Finance Regulierung, ist der Markt ein anderer und du hast so Dinge wie OpenAI kollaboriert mit Plaid und bindet Daten einfach in LLMs ein und geht damit zum großen Teil einfach an den Banken vorbei. Dann hast du in Europa eben eher das Phänomen, dass du anfängst, technologische Lösungen zu haben, wo die Leute mit eigenem Consent ihre eigenen Konten scrapen. Will keiner. Ist nicht wirklich schön. Und ich glaube, das ist jetzt zu weit gegriffen für diese Podcast-Folge. Die Frage ist ja, wie gehen wir mit Fortschritt und dem Kundenverhalten um und wie sichern wir das auch in einer gewissen Art und Weise ab? Vielleicht muss man einfach den Sinn und Zweck und auch den Kundenschutz in Europa sich nochmal auch unter der Prämisse von KI Entwicklung nochmal anders angucken.
Habt ganz, ganz herzlichen Dank für eure spannenden Beispiele, die ihr heute mitgebracht habt und auch für eure klugen Gedanken dazu. Liebe Silke, ich würde dich bitten, doch mal deine drei Takeaways oder die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für Open Finance zu formulieren, sozusagen die Lessons learned aus dem, was wir in den letzten 20 Minuten besprochen haben.
Wenn ich die Beispiele und die Diskussion mal Revue passieren lasse, dann kristallisieren sich für mich eigentlich drei Erfolgsfaktoren aus dem ganzen Thema für Open Finance heraus. Und das erste, Nicola, das war ein sehr schönes Beispiel aus den UK, ist dieser Fokus auf Mehrwert und Effizienzen. Und das zahlt im Grunde genommen auf dieses ganze Thema strategische Relevanz ein. Denn Open Finance ist ja weit mehr als ein reines Technikprojekt beziehungsweise reine Regulatorik. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt. Diese strategische Relevanz ist extrem wichtig. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass die systematische Nutzung von Daten wirklich einen Mehrwert für die Volkswirtschaft generiert, dann wird diese strategische Bedeutung nochmal ganz besonders klar. Das zweite ist für mich, Joris, aus deinen Beispielen, was du ja auch sagtest, die Relevanz von Infrastruktur und Technologie beim Thema UPI. Denn ohne eine gewisse Interoperabilität oder Standards kann ich genau diese Effizienzen ja gar nicht heben, kann ich ja gar nicht vernünftig skalieren. Und das ist für mich so dieser zweite Faktor, der einfach wichtig ist in diesem Zusammenspiel. Das dritte, und ganz ehrlich, das ist aus meiner Sicht einfach auch extrem wichtig, ist eigentlich Innovation 101. Das ist die Existenz von Sandboxes und das Vorantreiben von Open Innovation. Dass wir hier Spieler mit den verschiedensten Kompetenzen, Perspektiven zusammenbringen und dass wir ihnen auch diesen Safe Space geben, diese Sandbox, wo sie Proof of Concepts ausprobieren können, wo sie einfach mit Datensätzen, synthetischen Daten, Testdaten arbeiten können. Denn nur so sind wir in der Lage, eigentlich die knappen und wertvollen Ressourcen auf die vielversprechendsten Use Cases zu konzentrieren. Insofern ist das für mich so ein Dreieck. Dieser Fokus auf Mehrwert, Effizienzen, wirklich diese strategische Komponente, Infrastruktur, Technologie müssen bis zu einem gewissen Grad da sein, um die Skalierung einfach zu ermöglichen. Und wir müssen zu diesem innovativen Vorgehen diesem Open Innovation, diesem kollaborativen Vorgehen auch kommen. Wir sehen das ja auch in dem ganzen Kontext mit dem Thema KI. Daten sind die Basis dafür, dass wir sinnvolle KI-Use Cases machen können. Und wenn wir wirklich erkennen, wie wichtig auch das Thema Datennutzung ist, dann müssen wir in Europa auch verstehen, dass wir Daten anders behandeln müssen, dass wir den Wert von Daten anders wahrnehmen müssen. Datenschutz ist ja schön und gut, aber für mich ist das eine zweistufige Sache. Auf der einen Seite natürlich müssen wir Daten vor Missbrauch schützen. Auf der anderen Seite darf Datenschutz aber auch nicht dazu führen, dass wir Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit geben, ihre Daten sinnvoll im Sinne von Mehrwerten, Effizienzen für neue Erkenntnisse für sich zu nutzen. Wir können mit diesen Daten einfach viel mehr anfangen, gerade im Sinne KMU-Lending, aber auch Financial Health. Wir sollten doch eigentlich auch den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie ihre Daten so nutzen. Denn ansonsten wird nämlich genau das passieren, was wir jetzt schon ein bisschen sehen. 20% der zwischen 25 und 45-Jährigen nutzen KI-Chatbots, um sich zu Finanzen beraten zu lassen. Wenn wir als Ökosystem, als Banken, als Finanzinstitute dieses Thema nicht angehen und KI ist einfach von Daten nicht zu trennen, dann werden wir irgendwann aus diesem Spiel draußen sein.
Vielen Dank, liebe Silke, für die tolle Zusammenfassung. Ja, und damit hast du eigentlich schon das Thema für die nächste Podcast-Runde vorgegeben, sozusagen. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir beim nächsten Mal über das Thema KI und Open Finance, über Daten und auch über Datenschutz vertieft sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und für heute danke ich euch ganz herzlich für die Runde.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.